entscheide nur eins. Und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Skandal! Servus, willkommen zum Gegenpressing-Podcast, Ausgabe 8. Hallo Jonas.
Hallo, schön, dass wir es wieder geschafft haben.
Ja, ich habe gerade schon gesagt, das fühlt sich verdammt lang her an, aber ist es gar nicht. Wir sind im Rahmen, also im zeitlichen Rahmen.
Im erweiterten, ja.
Bevor wir anfangen, muss ich noch kurz, ich hatte es auf unserer Facebook-Seite schon gepostet, uns noch kurz selber feiern. In, ich glaube, Ausgabe 5 war es, haben wir vor der Bundesliga-Saison über die Stürmer gesprochen, über deutsche Stürmer vor allem. Und wir haben prophezeit, dass Werner und Volland vorne dabei sind. Und das ist der Fall, sogar Volland jetzt.
Ja, ohne Krake ermittelt.
Ja, ohne Krake, nur Jonas und, ja, wie heißen wir? Jascha. Na, egal. Wie heißt unser gemeinsames Tier, das ist immer ermittelt? Na, egal.
Ein Waschbär.
Ein Waschbär. Ja, also gut, was natürlich relativ einfach zu prophezeien war, dass Lewandowski und Aubameyang vorne sein werden. Das ist auch jetzt wieder der Fall. Aber tatsächlich, die besten deutschen Stürmer haben wir Werner und Volland genannt und die sind tatsächlich torgleich auf Platz 3. So viel dazu. Gegenpressing-Hörer wissen wie immer mehr. Und hier habt ihr es zuerst gehört. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, lohnt sich immer einzuschalten.
Ja, auf jeden Fall. Was gibt's bei dir Neues, Jonas? Erzähl mal.
Ja, eigentlich nicht so viel. Eigentlich müssen wir auch eine Schweigeminute einlegen, weil Friedel Rausch gestorben ist.
Oh ja, ich hab's.
Am Freitag, glaube ich.
Ich wusste tatsächlich nicht, dass er A schon so alt ist und B so schwer an Krebs erkrankt war. Wusste ich. Oder hatte ich nicht auf dem Schirm?
Nee, ich auch nicht. Erst als ich es dann gelesen habe.
Ja, Friedel. Ich google ihn gerade mal, weil ich nämlich noch schauen wollte, wo der eigentlich überall gekickt hat.
Also ich habe den nur in Kaiserslautern als Trainer auf dem Schirm. Alles andere.
Genau, ich auch. Aber der war... Kaiserslautern war er nur 3 Jahre.
Kommt einem länger vor.
Wobei ehrlich gesagt war er nirgends so richtig viel länger. Also seine Trainerlaufbahn hat bei Schalke begonnen. Ein Jahr, dann 2 Jahre Fenerbahce, dann 1 Jahr Maastricht, dann 1 Jahr Saloniki, dann 7 Jahre Luzern, dann 1 Jahr Basel, 3 Jahre Kaiserslautern, 1 Jahr beim LASK.
Ah, beim LASK.
Nicht mal 1 Jahr bei Gladbach, 2 Jahre Nürnberg, nicht mal 1 Jahr bei Frankfurt und dann nochmal 2 Jahre beim FC Luzern. Also, das war so richtig lang eigentlich nirgends. Aber als Spieler dafür umso treuer. 5 Jahre beim Meidericher SV und dann ganze 9 Jahre beim FC Schalke.
Auch nicht so wirklich cool.
Nee. Hätte ich aber auch nicht sagen können. Ja. Friedel Rausch, was hatten wir noch? Was ist passiert? Ich habe ja durch meine urlaubsbedingte Abwesenheit ehrlich gesagt gar nicht so viel verfolgen können. Außer das Topspiel Dortmund-Bayern nachts um 0.30 Uhr.
Zur passenden Anschlusszeit?
Zur passenden Anschlusszeit. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, warum die Bundesliga das überhaupt macht mit diesen ganzen Anschlusszeiten. Also ich muss sagen, da wurde sehr, sehr, sehr viel Bundesliga geguckt. Also was ich nicht, also dass es Dortmund-Bayern läuft, das okay, das war zu erwarten. Aber es lief tatsächlich auch die Konferenz mittags.
Bist du jetzt ein Fan dieser Spieltagszerstückelung und man sollte einfach jeden Mal nach Asien schicken in Urlaub?
Ja, also ich fand halt, dass dann unterm Strich war es ein guter Service von der DFL, dass ich zu einer noch vernünftigen Zeit im Urlaub Fußball gucken konnte. Und schon, also da, danke. Danke DFL, danke Christian Seifert, danke...
Christian Seifert, Dr. Rainer Traubal.
Dr. Rainer Traubal, auch ihm gebührt ein Stück weit Dank.
Ich übrigens nächste Woche persönlich, bin nächste Woche beim Derby live vor Ort. Da überbringe ich ihm einen Präsentkorb von dir.
Das ist jetzt ein Spitzenspiel mit Favorit Schalke 04 seit heute Abend.
Ja, ist aber gut, gehen wir als Underdog rein. Da erwartet keiner was.
Ja, endlich wieder.
Endlich.
Apropos Underdog, VfB, Borussia Dortmund. Es gibt bald ein neues Buch auf dem Markt, eine Biografie von Kloppo. Und ich habe mir tatsächlich überlegt, dass ich mir die kaufen werde. Und du weißt, was? Dass es für mich ein schwerer Schritt sein wird. Ja, es wird ein schwerer Schritt. Ich mag eigentlich nur den Autor. Also hier schon mal vorab Empfehlung, Raphael Honigstein über Jürgen Klopp. Ja, also mal gucken. Vielleicht ist er ganz interessant.
Gut, hat man bei der...
Bewegt es eben.
Hat man bei Marcel Reif auch nicht gedacht, bei der Biografie.
Stimmt, du hast selbst dass gelesen, die
ja. Dass die erstaunlich gut ist.
Zumindest kurzweilig, ja. Also man kann sich tatsächlich vorstellen, wie er es selber lesen würde.
Ja, meine Lieblingsstory ist, wo er in Neapel ist, mit dem Taxifahrer, ja, und ihm dann permanent Karten besorgen muss.
Ja, weil er früher, was war der Taxifahrer, früher Ultra bei Neapel Capo. In der Kurve gewesen. Capo
sogar.
Capo, ja. Und dann sich zur Ruhe gesetzt, Taxi gefahren, hat dann Marcel Reif immer Karten besorgt. Ich meine, klar, der Reif hat natürlich auch Näschen. Der weiß natürlich, wo sind die Leute, die mir was bringen.
Ja, wie geil das halt auch ist, dass der Reif erst nicht verstanden hat, warum der halt vor dem, also der geht dann vor dem Spiel, ich glaube Neapel gegen Bayern oder gegen Dortmund, in der Champions League, geht der Taxifahrer auf dem Rasen und lässt sich so von der Fankurve abfeiern und der Reif sich so, hä, warum feiern die den jetzt so ab? Und dann später halt rausgibt, dass der Capo war.
Ja, aber dann natürlich auch investigativ. Wie gesagt, also muss die Leute natürlich auch erstmal ausfindig machen, auch wenn es Zufall da war. Ja. Ansonsten, ja, war glaube ich tatsächlich nicht viel los. Länderspielpause. Ach doch, Italien ist raus. Aber ist mir eigentlich irgendwie auch wurscht. Eigentlich, also ich bin da sehr, sehr unemotional.
Einzig, um den es mir leid tut, ist halt Buffon.
Ja.
Aber
selber schuld, hätte ja auch mal wechseln können, muss ja nicht immer bei Italien bleiben.
Richtig. Ja. Hätte ja mal nach Wales gehen können, wenn das Angebot kam.
Wobei die sind jetzt auch nicht dabei. Aber dann hätte er wenigstens bei der EM erfolgreicher gespielt.
Ja.
Ja, ansonsten glaube ich nichts passiert. Zum Traditionsturnier gehen wir nach Berlin.
Mhm.
Flug ist gebucht. Teilnehmerfeld voll. Auch hier Empfehlung am, hilf mir, 6. Dreikönigstag.
Am 6. Oder? Richtig, Dreikönigstag.
6. Januar 2018. In der Max-Schmeling-Halle in Berlin.
Das gibt wohl auch noch Karten.
Was?
Ja, aber haben jetzt geschrieben, zu dem Zeitpunkt vom Turnier waren noch nie so viele Karten vergriffen wie jetzt. Also, man sollte sich beeilen.
Aber voll war es ja eigentlich immer.
Ja, aber also, in den letzten nur die Halle. In den letzten Jahren durch die beiden Quali-Turniere haben sich ja wahrscheinlich der eine oder andere erst recht kurzfristig überlegt, weil seine Mannschaft dann dabei war, sich Karten zu holen. Und das hat sich ja dieses Jahr erledigt, dadurch, dass das eine schon am Reformationstag war und das andere ja nicht mehr dieses Jahr nicht stattfindet in der Seidenweberstadt.
In der Seidenweberstadt Krefeld leider kein Qualifikationsturnier für das AOK-Traditionsmasters in Berlin. Deswegen haben sie da auch schön mit den Mannschaften ein bisschen rumgetürkt, mit Wildcards um sich geworfen. Aber es ist ganz gutes Turnier, glaube ich. Glasgow Rangers sind dabei als Gastmannschaft, Union Hertha wie immer, Gladbach, Schalke.
Und deine Lieblingsmannschaft, wo du die Daumen Mannschaft ganz doll halten wirst.
Ja. Ja, das wird echt witzig. Ich glaube sogar das letzte Vorrundenspiel in der Gruppe. Schalke gegen 1860.
Da werden unsere Herzen mitfiebern, da werden wir für die, was, 2x10 Minuten keine Freunde sein.
Das nee, ist so. Nee. Wahrscheinlich haben die beiden sogar eine Fanfreundschaft oder sowas.
Ja, würde mich nicht wundern.
Ja, 1967. Ja, ansonsten würde ich da mal zum Kultspieler kommen.
Ja, können wir anfangen, ne?
Und ja, also ich habe jemanden mitgebracht, der Torwart ist. Weil ich, wenn ich richtig geschaut habe, hatten wir noch keinen Torwart für unser Team Gegenpressing.
Doch, du machst quasi den Ersatztorwart. Ich habe es letztes Mal Georg Koch. Ja, genau, ich habe es letztes Mal Georg Koch gehabt.
Genau, und ich wollte jetzt den Ersatztorwart, habe ich da auch gerade so gesagt. jedenfalls habe ich einen Torwart mitgebracht, der zu unserem heutigen Schwerpunktthema passt, das ich an der Stelle noch nicht verraten möchte.
Oh Gott, das weiß ich nie im Leben.
Ah komm, ich verrat's. Also unser Schwerpunktthema heute ist der DDR-Fußball im weitesten Sinne, oder? Habe ich das richtig? Nein, du hast
ja mitgebracht. Ja, es gibt dann eine übergeordnete Thematik, die ich nachher vorstellen werde. Und die ein oder andere Kuriosität.
Ja, also wie gesagt, der Torwart ist ein bekannter Torwart gewesen. Oder immer noch. Geboren in Altenburg. Und ich denke mal, dass die BSG Motor Altenburg, sein Jugendverein, auch nachher eine große Rolle spielen wird.
Du hast aber nicht Jens Ramme mitgebracht.
Nein. Nein, ich nicht.
An dem einzig und allein das Ausscheiden von Dynamo Dresden in Krefeld gelegen hat. Das müssen wir hier auch ein für alle Mal so klarstellen.
Ich denke auch, dass da nachher nochmal genügend Platz eingeräumt wird für diese Anekdote in der Geschichte des Ostfußballs. Nein, mein Torwart ist in Altenburg in der DDR geboren, hat auch bei der BSG Motor in der Jugend komplett gespielt, mit einer Ausnahme, und zwar ein Jahr bei Lok Leipzig. Aber dann nochmal zurückgekehrt zur Motor Altenburg, wo er dann auch bei den Herren zum ersten Mal eingesetzt wurde, als 18-Jähriger in der Männerelf.
Ach, junges Talent.
Und dann ist er aber relativ zügig gewechselt, und zwar zum FC Carl Zeiss Jena. Und beim FC Carl Zeiss Jena hat er auch seine meisten Spiele in der Karriere gemacht. War da 12 Jahre, 278 Spiele gemacht. Allerdings muss ich sagen, bei der ausgiebigen Recherche hätte ich nicht gedacht, dass er dort so lang war, weil man verbindet ihn eigentlich mit einem ganz anderen Verein, der auch später in der Bundesliga war, also nach der Wende, und für die er da relativ lange gespielt hat. Nach Carl Zeiss Jena ging es dann noch für ein Jahr nach Nürnberg, und dann kam er zu seinem Verein, mit dem man ihn eigentlich hauptsächlich verbindet. Wenn ich dir den Verein verrate, wirst du es wahrscheinlich schon wissen.
Ja, ich nehme an, es ist Hansa Rostock.
Es ist Hansa Rostock. Genau. Bei Hansa Rostock war er dann 7 Jahre. Vielleicht noch ein Fact aus seiner Karriere, Gesamtkarriere, die dir wahrscheinlich weiterhelfen wird. Der gesuchte Spieler hat in seiner ganzen Karriere kein einziges Tor geschossen.
Ah, okay, nee, das schränkt es deutlich ein.
Ja.
Das schränkt es deutlich ein. War er danach noch in Holland als Spieler?
Nein, Hansa Rostock war seine letzte Station. Dort hat er dann auch danach als Torwarttrainer direkt weitergemacht.
Ja.
Und nach seiner Zeit bei Hansa Rostock als Torwarttrainer war er Torwarttrainer bei RB Leipzig. Bis 2015 sogar.
Ich weiß, wen du meinst.
Noch ein Tipp, es ist nicht Martin Piekenhagen.
Ja, den hatte ich nämlich mit Holland auf dem Schirm erst. Das wäre mein erster Tipp gewesen. Nee, ich komme nicht drauf, ich stehe. Ich weiß, wen du meinst. Wenn du den Namen jetzt sagst, werde ich mich ärgern.
Der gesuchte Spieler ist Perry Bräutigam.
Ah, richtig, Perry Bräutigam, natürlich.
Also ich hatte den nicht mit Carl Zeiss Jena, also null, gar nicht.
Mm-mm.
Aber dort war er tatsächlich 12 Jahre, von 82 bis 94. Und da hat er auch mit Abstand die meisten Spiele gemacht.
Ja, nee, ich verbinde ihn auch nur mit Rostock.
Perry Bräutiger, was macht er heute? Ich habe ja schon gesagt, bis 2015 war er Torwarttrainer bei Red Bull. Aber nach 2015 wurde der Vertrag zwar verlängert, aber er ist jetzt eigentlich nur noch Repräsentant und Sozialarbeiter von RB Leipzig. Er arbeitet unter anderem mit Fangruppen zusammen, also mit den fünf. Und genau, kümmert sich so ein bisschen um die Belange des Vereins und ist aber hauptsächlich auch Repräsentant.
Und da macht er Red Bull Promo in Discos oder was?
Ich gehe mal davon aus, das ist wie die Jägermeister Girls.
Ja.
Die Bräutigam Boys. Und ja, also ist Repräsentant des Vereins und hat mit dem Sportlichen derzeit nichts mehr zu tun. Ja, es freut mich persönlich sehr, muss ich sagen, dass du auch mal auf den Spieler nicht gekommen bist und das nicht immer an mir hängen bleibt, Spieler nicht zu erkennen. Ja,
Perry Bräutigam. Mich ärgert es umso mehr, dass ich nicht drauf gekommen bin.
Ja, zu Recht. Und in unserer iTunes-Podcast-Beschreibung steht ja sogar Perry Bräutigam drin. Also man hätte durchaus
es ist auch kommen können. Es ist klar, dass du das jetzt bringst. Ich wollte es einfach unter den Tisch fallen lassen. Aber gut.
Apropos iTunes, ihr könnt uns da übrigens abonnieren und bewerten. Daumen hoch. Oder mit Sternen. Ja, gut. Dann hätten wir auf jeden Fall für unser Team Gegenpressing jetzt zwei Torhüter. Und sind da, glaube ich, dann voll, oder? Über drei brauchen wir
nicht. Da sind wir voll. Ja, da sind wir voll.
Und
jetzt Torwart und Trainer ist voll. Jetzt Rest ist noch.
Ja, der Trainer ist auf jeden Fall voll. Das war nämlich der Rebek.
Ja, das eine oder andere
nimmt er schon. Gut, dann kommen wir noch fleißig weiter zur steilen These. Die habe auch ich heute wieder dabei. Oder wieder, ja. Und zwar geht es, also wir sind jetzt schon im Winter, es geht Richtung Winterpause. Und meine steile These ist heute eine, wenn wir eine viel kürzere oder eine deutlich kürzere oder sogar keine Winterpause hätten, wäre das deutlich effizienter als zum Beispiel immer mehr verschiedene Anstoßzeiten zu legen, weil in der Winterpause, wenn da in Deutschland gespielt werden würde, wäre so viel Aufmerksamkeit dank der Pause in anderen Ligen, international so viel Aufmerksamkeit, dass man da einfach viel mehr Geld verdienen kann. Dann bräuchte man die Spieltage nicht so zerstückeln, weil man auf andere Weise Geld reinholen kann. Und alle wären glücklich. Das ist meine steile These.
Mhm. Ich überlege gerade, wer noch keine Winterpause hat. Also Premier League hat keine?
Ja, keine ist irreführend. Also ich glaube, alle Ligen haben zumindest eine Woche oder so. Aber ja, das ist meistens halt deshalb, weil es um Heiligabend rum, weil wenn Heiligabend auf ein Wochenende fällt oder so, dann ist es halt schwierig, da zu spielen. Und ja, aber wenn wir jetzt maximal eine Woche Pause als keine Winterpause werten, dann haben wir England. Dann gibt's eigentlich nur noch kleinere Ligen. Ich glaube Belgien, Schottland, ja, solche Ligen. Die spanische Liga hat durchgespielt bis vor zwei Jahren oder ein oder zwei Jahren haben die durchgespielt. Aber seit letztem oder dieser Saison machen die wieder eine längere Winterpause. Und somit wäre einzig England eigentlich als, ich sag mal, Konkurrenz um Fernsehzuschauer übrig.
Okay, ich hätte jetzt nämlich Spanien gedacht, dass die auch keine haben oder wenn auch nur so eine Woche oder so.
Ja, also die hatten, glaube ich, eine Woche und haben jetzt wieder drei Wochen, meine ich. Also so wie die Bundesliga. Mhm. Ich habe mal geschaut, dieses Jahr sind wir bei der Bundesliga bei drei freien Spieltagen. Also drei freien Wochenenden dazwischen.
Ja gut, dieses Jahr ist ja auch wahrscheinlich ein bisschen kürzer als sonst. Weil sonst ist es doch auch mindestens eine Woche mehr. Ich glaube 4 oder 5 Wochen wegen der WM halt, ne?
Ja,
da müssen wir ja sowieso früher aufhören.
Habe ich auch gedacht, ist aber nicht wirklich so gewesen. Also es ist nicht wahnsinnig viel länger, es ist eher früher. Also in der letzten Saison zum Beispiel wurde bis 2-3 Tage vor Heiligabend gespielt. Jetzt ist dafür schon, ich glaube, am 20. oder so Schluss. Aber es liegt einfach auch halt daran, wie eben Heiligabend fällt.
Ja.
Ja, was meinst du dazu? Ist es schon sehr provokant formuliert und sehr, sehr spitz, aber meinst du, das würde was bringen, dass man sagt, da ist die Aufmerksamkeit beziehungsweise mehr Aufmerksamkeitskapazität, weil viele Ligen einfach pausieren oder viele wichtige Ligen eigentlich pausieren, bis auf England. Und dass man, wie gesagt, wir reden jetzt von 3 Spieltagen, die nicht gespielt werden. Das wären schon mal 3 Spieltage, die man dann, wenn man sie besetzen würde, auch zum Beispiel früher Schluss machen könnte. Sprich, man könnte die Zeit, diese Pause eben ans Ende der Saison packen, dass man wenigstens im Sommer mal eine richtige Pause hat. Also die Spieler.
Ja, das ist halt die Frage. Also jetzt aus vermarktungstechnischen Gründen wäre, glaube ich, der Königsweg, jetzt aus DFL-Sicht, den Spieltag noch weiter zu zerstückeln und eben die Winterpause abzuschaffen. Weil, was du ja eben auch schon am Anfang gesagt hast, für Asien ist es ja vermutlich egal, ob wir jetzt eine Winterpause haben oder nicht, die größere Rolle spielt ja, dass da die Spiele zu halbwegs vernünftigen Zeiten kommen. Und nicht irgendwie morgens um 4 oder so. Und man hat eben, sag mal, die am stärksten vermarktete Liga hat man halt immer noch als Konkurrent. Dadurch, dass die
Das schon,
Premier
ja
League
klar.
ja wirklich so gut wie gar keine Pause macht. Also
Das ist
ich.
schon richtig. Es geht ja auch, also in der Idee würde dann ja noch mit drinstecken, dass man sagt, man modifiziert den Spielplan insofern ein bisschen, dass man eben Topspiele genau in diesen Zeitraum legt. Also dann sagt, okay, da spielen
Ja.
halt Bayern gegen Dortmund, da spielt Leverkusen gegen Leipzig. Also, weißt du, solche Spiele, die
Ja.
einfach attraktiver für den neutralen Zuschauer sind. Im Prinzip macht es England ja auch so. Da sind ja auch immer die Top-Spiele. Ähnlich gibt es das auch in der NBA zum Beispiel, die dann an den ganzen Christmas Games und an den New Year's Eve Games, die wirklich die Top-Kracher hinlegen, weil da die Leute zu Hause sind. Die Leute hocken drinnen. Ja, die wenigsten sind in der Zeit irgendwie groß draußen, sondern die meisten hocken irgendwie drinnen, haben Zeit. Fußball guckt wird ja dann eh immer, also wenn was kommt, wird dann auch geguckt und da kriegst du halt einfach eine viel größere Aufmerksamkeit, denke ich. Und es wäre
Ja, das ist ja
zumindest mal zu überlegen.
beim College Football ist es ja auch so, dass die ganzen Bowl Games, da gibt's ja gefühlt 500 Endspiele, dass
Ja, Rose
jedes Team eins
Bowl.
spielt
Junior
quasi.
Bowl. Ja.
Ja, die sind ja auch immer so Anfang Januar.
Ja, genau. Ich glaube sogar,
In der
manche sind
Regel.
am 1. Januar.
Genau, ich glaube, da geht das los irgendwie am 1. Januar. Und da ist ja vermeintlich die Aufmerksamkeit dann halt auch am größten. Die Frage
Im
ist
Endeffekt
halt,
macht der Dart nichts anderes. Ich
genau, mit der WM.
behaupte, einer der wichtigen Säulen des Erfolgs, ich sage jetzt mal Erfolgs, in der breiten Masse von Dart ist, dass diese WM, dieses Highlight des Jahres, dass das in der Zeit stattfindet, nämlich zwischen Weihnachten und Neujahr, in der ganz wenig anderer Sport, hochklassiger Sport sonst geboten wird. Und im Prinzip könnte die Bundesliga ja genau in so eine Lücke reinstoßen. Klar, ich meine, wenn es natürlich alle Ligen machen würden, dann wären wir da wieder bei null. Aber es werden nicht alle machen. Und ich denke, dass wenn da jemand als Vorreiter vorweg geht, dass es sich lohnen könnte.
Ja, die Frage, die ich mir stelle jetzt, wenn man sich dann mal über die Ausgestaltung vom Spielplan Gedanken macht, ist zum einen in England ist ja auch mit ein Grund, also dass die durchspielen, das gab es ja schon vor dieser abartigen Vermarktungswelle jetzt, ist ja auch, dass die zig Pokale haben, die spielen, also FA Cup, Liga Cup, dann gibt es ja für die unterklassigen Teams noch spezielle Pokale. Und dass die eben auch 20 Mannschaften in der Liga haben und in den unteren Ligen ja sogar 24 Mannschaften. Und die brauchen ja einfach auch diese zusätzlichen Spieltage, um halt eben auch, sagen wir mal, Mitte Mai oder so zu enden. Wenn jetzt die Bundesliga das macht, die ja nur 18 Mannschaften hat und eben halt auch nur einen Pokalwettbewerb, und man die Spiele, die englischen Wochen unter der Woche lässt, dann ist man ja, sagen wir mal, was weiß ich, Anfang, Mitte April schon fertig. Ja. Und dann wäre das natürlich nicht so förderlich, falls mal wieder eine deutsche Mannschaft im Europapokal relativ weit kommt, hättest du dann irgendwie, was weiß ich, 3 Wochen oder so, 3 oder 4 Wochen Pause, bevor du dann das Finale in der Champions League oder in der Euroleague spielst. Und ist die Frage, also wenn, müsste man das ja so ausgestalten, dass man diese 2 oder 3, was es sind insgesamt, oder 4 Spieltage unter der Woche halt weglässt und die Saison dadurch nicht wesentlich verkürzt, sondern schon so endet wie jetzt, aber eben keine Spieltage mehr unter der Woche hat.
Ja, also es ist, man könnte natürlich überlegen, ob man sagt, dass man das tatsächlich nicht nur macht, um den Spielplan zu straffen, im Sinne von, wir sind früher fertig, da hast du natürlich recht, das ist für Mannschaften, die international dabei sind, schwieriger. Andererseits könntest du ja überlegen, dass du einfach ein bisschen später in die Saison startest, ja, dass du nicht Anfang August startest, sondern dass du Ende August startest. Dann sind diese europäische Quali-Spiele sind zwar immer noch, aber das ist ja okay, also die sind ja halt vor der Saison statt, also 2 Wochen vor der
ist
Saison
ja jetzt,
statt.
Ist ja jetzt auch schon, ja.
Ja, also das sehe ich jetzt nicht so tragisch, aber der Punkt ist für mich auch bei, wenn man sagt, man macht diese Winterpause so ein bisschen als Event, ja, das schlimme Wort Event, dann glaube ich eben, dass da auch, dass genau davon eben auch die ja finanziell eher schlechter gestellten Mannschaften profitieren würden, weil wenn wir davon ausgehen, dass eben nicht nur Bayern Dortmund dann gespielt wird, sondern dass die Zuschauer dann generell einfach Bundesliga gucken, dann profitieren die auch davon. Also
du kannst zumindest die Leute anfixen, indem du sagst, wir legen jetzt, was weiß ich, Boxing Day ähnlich auf den 25. Dezember irgendwie Dortmund-Schalke oder Dortmund-Bayern oder sowas. Da kriegst du vielleicht halt Leute, die sonst nicht so Bundesliga gucken, weil es halt mit anderen Ligen, Spanien oder so halt sich überschneidet. Und dann sagen die, die Bundesliga ist ja eigentlich doch interessant, dann gucke ich mir jetzt halt auch, was weiß ich, Freiburg gegen Köln oder so halt an, ne?
Genau, also du könntest sagen, genau, in einem ersten Schritt, also der erste Spieltag der von dieser Winterpause, wenn man die jetzt mal so als Event sieht, der erste Spieltag, das sind wirklich 3, 4 Kracherspiele, um die Leute anzufixen. Und dann am zweiten und dritten Spieltag, sage ich mal, ist es ein normaler Spieltag, wo durchaus dann auch Dortmund gegen Freiburg spielen kann. Und die Leute wollen halt dann Dortmund sehen, aber gucken ja dadurch auch Freiburg, also profitiert Freiburg auch davon. So, also ich könnte mir vorstellen, dass es funktionieren könnte. Und wie gesagt, würde mir dann wünschen, wenn sowas passiert, dass man dann eben sagt, im Tausch, oder beziehungsweise dieser Tausch wird nie stattfinden, aber ich finde sowas 100-mal sinnvoller und da stehe ich auch viel mehr als Fan dahinter, als wenn Montagabend und sonntags 4-mal gespielt wird oder so. Ja, das, also da habe ich als Fan mehr davon, beziehungsweise mir schadet es in dem Sinn nicht.
Ja, und was der Charme wäre, dann eben die Saison später starten zu lassen, was ist Ende August, wäre natürlich auch, dass du als Verein deinen Kader halt relativ komplett hast, ne? Wenn du jetzt sagst, du startest am letzten Augustwochenende oder so, oder vielleicht sogar dann erst am 1. September Wochenende, dann ist natürlich auch die Transferperiode zu Ende oder relativ am Ende. Das heißt, sprich, du hast ja im Prinzip deinen Kader vollständig.
Ja klar, aber das ist ja ungefähr die Diskussion, die wir auch bei dem vorgezogenen Transferfenster hatten. Ja, das würde ja schon würde theoretisch helfen, aber da hast du halt immer das Problem, wenn du es dann als Einziger machst, ist es auch wieder doof. Ja. Also das Argument.
Ja, aber ist schon klar, aber wenn wir halt anfangen mit der Bundesliga Ende August, Anfang September, dann ist ja bei allen großen Ligen das Ding zu. Egal, ob du es jetzt vorziehst oder wie auch immer,
ja,
du es machst halt.
Du kannst
das hätte ja für schon Charme halt.
du kannst auch sagen, wir fangen normal an und streichen, vielleicht auch nur im ersten Schritt, keine Ahnung, streichen die englischen Wochen, die es halt jetzt auch schon gibt in der Bundesliga.
Genau, das Problem ist, das wäre relativ fanfreundlich und das wäre so nicht so DFL-Style halt.
Ja, deswegen meine ich ja, dieser Tausch, ich sage jetzt mal Tausch, ja, von mehr Fanfreundlichkeit durch bessere Anschlusszeiten hin zu, okay, aber dafür machen wir halt dann so eine Woche oder zwei Wochen, ja, das sind ja zwei, drei Wochen, so Event-Gedöns, wo wir halt die Spieltage auch ein bisschen aufblasen, beziehungsweise da die in den Spielplan ein bisschen eingreifen, dass da eben reizvolle Duelle sind in der Winterpause oder im Bereich der Winterpause, würde ich sagen, also würde ich sofort unterschreiben.
Ja, ich würde das dann sogar noch ein bisschen...
Und keine transparente Hochhalt mit Fick dich DFB.
Ich würde das sogar dann noch ein bisschen weiterdenken. Und wenn man sagt, man macht dann den ersten dieser Winterpausenspieltage eben, wo du irgendwie drei Kracherduelle hinlegst oder so, dass man die dann vielleicht sogar anstoßmäßig so macht, dass die halt in Asien zumindest eins der Spiele vielleicht sogar zur Primetime da halt läuft, ne? Das ist ja, ich glaube,
okay. Soweit wollte ich jetzt nicht. Ich gebe dir den kleinen Finger und du nimmst dann wieder die ganze Hand. Du zerstörst also den Fußball,
genau.
Macht Traditionen kaputt, scheiß Kommerz, Jonas.
Also ich würde tatsächlich so weit gehen, wenn man das so macht, dann muss man es auch komplett durchziehen, um eben auch, wenn du Leute anfixen willst. Ich glaube ja auch, ich weiß nicht, ob Spanien oder Italien, ich meine eine von beiden liegen, macht das ja auch, dass die ein Spiel, ich glaube sonntags irgendwie um 12.30 Uhr schon anpfeifen, weil das dann halt irgendwie in China oder so halt 20 Uhr ist oder so.
Ja.
Also relativ zur Primetime. Also wenn, dann muss okay, man das auch...
Von mir aus würde ich diesen einen Spieltag, dann den würde ich auch noch unterschreiben, wenn ich im Tausch dafür die Montagsspiele weg habe und die Freitagsspiele weg habe.
Genau, oder zumindest zu dieser alten Tradition zurückkehrt, die ja jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr gehandhabt wird. Es war ja früher so, dass bei den Freitagsspielen und den Sonntagsspielen möglichst so geplant wurde, dass jetzt nicht zum Beispiel Bremen gegen Bayern spielt, wo du halt als Fan dann eine Anreise hast von, was weiß ich, ja, 10 genau. Stunden, sondern dann halt sagst, gut, dann mache ich freitags, also ich streich Montag komplett, weil das sowieso Blödsinn ist, mach dann aber sonntags und freitags halt so, dass ich irgendwie eine Kilometerbegrenzung kriegen. Ingolstadt
und Dortmund ja. Gegen Bochum.
Ja, oder Dortmund gegen Gladbach oder so halt, ne, wo du ja. Jetzt keine kilometerweiten Anreisen halt hast. Ja, das wäre dann vielleicht ein Kompromiss, was man halt dann machen könnte.
Da kommen wir nicht mehr hin zurück, glaube ich. Also
nein, das glaube ich auch nicht, aber...
Zumal du sowas nur funktioniert, haben wir aus der Vergangenheit gelernt, wenn die DFL oder DFB irgend sowas macht. Das funktioniert ja nur, wenn es wirklich dann auch, ich sage jetzt mal, vertraglich festgehalten wird, ja, und dann fängt schon an, okay, machen wir bis 50 Kilometer Anreise und oder bis 100 und von wo bis wo geht, weil sonst kannst du dich immer rausreden und sagen, ja gut, das hat jetzt halt aus planerischen Gesichtspunkten nicht gepasst an diesem Spieltag, deswegen konnten wir es halt nicht machen, nicht einrichten, dass es mit der kurzen Anreise für die Fans klappt, also ja.
Ja, was als Grund ja dann auch immer genommen wird, ja, wir können das halt nicht machen, weil die Polizei im Bundesland
ja, genau.
X dann schon 8 andere Veranstaltungen sichern muss und dann können wir nicht
als 90 Fischer spielt in Dortmund, deswegen können wir da nicht.
Genau, und dann können wir nicht Köln gegen Leverkusen spielen lassen, weil alle Polizisten Helene Fischer Fans sind und sich privat auch Karten organisiert haben.
Ja, genau. Ja, das also vielleicht als Abschluss noch ein Kritikpunkt, den tatsächlich die innerhalb der englischen Liga oder innerhalb auch der englischen Fußballlandschaft immer wieder vorgebracht wird. Dass die Engländer sehen es mehr mittlerweile immer öfter so, dass die Winterpause daran schuld ist, oder zumindest mit daran schuld ist, dass die englischen Vereine in den letzten Jahren einfach nichts gerissen haben, weil die dann in der entscheidenden Phase des Jahres einfach schlecht sind.
Ja, ich habe überlegt, ob ich das bringe.
Ja.
Aber also für mich ist das Hauptargument eher, dass die halt zig Wettbewerbe auf der Insel schon haben, die spielen, sprich dann auch zig Spiele. Und ich glaube, da müsste man eher mal ran.
Genau.
Weil es ist ja dann auch immer das Argument, die englische Nationalmannschaft gewinnt nichts, weil die keine Winterpause haben.
Ja, also es geht auch weniger um die Nationalmannschaft als um die Clubs. Aber ich gebe dir vollkommen recht, das wäre auch mein erstes Argument gewesen. Ja, die haben den FA Cup, der wahnsinnig aufgebläht ist. Da müssten zwar die Premier League-Vereine erst in der dritten Hauptrunde, da gibt es davor, glaube ich, schon irgendwie 8 Runden oder sowas, in der dritten Hauptrunde müssen die erst einsteigen, haben dann aber trotzdem 6 Spiele bis zum Finale. Und dann gibt es ja noch den League Cup. Und da steigen die, glaube ich, in der zweiten Runde ein und haben dann, glaube ich, auch nochmal oder hätten 6 Spiele bis zum Finale. Das heißt, wenn jemand, sagen wir mal, Manchester United wäre jetzt da bis zum Schluss in beiden Wettbewerben dabei, dann hätten die halt 12 Extraspiele.
Ja, und vor allem dann auch, wenn du im FA Cup mal ins Wiederholungsspiel musst, genau. Dann hast du gleich pro Runde noch ein Spiel extra. Und ich glaube, im Ligapokal ist es doch auch so, dass, glaube ich, zumindest ab dem Halbfinale oder so, da hast du im Halbfinale auch Hin- und Rückspiel.
Ja, also wie gesagt, das ich glaube, da ist der Fehler tatsächlich zu suchen, dass man das deutlich eindämmen müsste. Und zudem, was für mich auch noch ein wichtiges Argument war, die Spanier hatten ja auch keine Winterpause, beziehungsweise nur eine Woche, ja, was eigentlich keine Winterpause ist. Und bis vor 1 oder 2 Jahren. Und ich glaube jetzt mal oder behaupte jetzt mal, dass es denen weder bei den Clubs noch bei der Nationalmannschaft geschadet hat, wie man an der Bilanz der spanischen Clubs in den letzten 10 Jahren sehen kann.
Ja, und da würde das ja mit dem, was wir gerade gesagt haben, auch passen, weil die haben nur einen Pokalwettbewerb.
Genau.
Und spielt zwar, glaube ich, auch Hin- und Rückspiel, aber es sind deutlich weniger Spiele, als das in England der Fall ist.
Richtig. Ja, dann würde ich sagen, können wir da den Deckel mal drauf machen. Wie gesagt, lieber DFB, liebe DFL, gerne 2-3 Wochen schön Alarm machen, ein bisschen was aufziehen, ein bisschen Spielplan rumpfuschen, dass da schöne Spiele sind in der Winterpause. Und dafür dürft ihr dann auch nur samstags und sonntags spielen lassen. Das wäre doch ein schöner Tausch, Herr Grindel. Wobei der hat wahrscheinlich weniger zu sagen.
Jo.
Herr Seifert und Herr Grindel.
Da futschen wahrscheinlich alle mit rum.
Ja. Ja, dann kommen wir doch zum schon angekündigten Schwerpunktthema. Man muss ja sagen, es ist, seit wir uns überlegt haben, diesen Podcast zu machen, war das eigentlich so ein Thema der ersten Stunde. Weil es uns irgendwie am Herzen liegt, was auch eigentlich an vor allem zwei Ereignissen in der Fußballgeschichte liegt. Das eine ist tatsächlich das Wunder von der Grotenburg, auf das du sicherlich gleich noch eingehen wirst. Und das andere ist unsere Vorliebe für lustige Ostclub-Namen.
Genau, da habe ich auch einige mitgebracht. Das ist der absolute Knaller. Ja, ich habe mich mal so ein bisschen an der Bild-Zeitung orientiert und habe ein Oberthema gewählt, was bei der DDR-Oberliga gar nicht so einfach ist, weil wir kennen natürlich, hauptsächlich ist damit groß geworden, das gesamtdeutsche System, was ja im Prinzip westdeutsch geprägt ist. Also die Bundesliga wurde ja dann in den Osten exportiert und das DDR-System funktioniert ganz anders. Also wir hätten 5 Sendungen darüber machen können.
Funktionierte.
Es gibt haufenweise Kuriositäten. Ich habe jetzt mal als Schlagwort genommen oder als Überschrift keine Wiedervereinigung im Fußball, Fragezeichen. Vor dem Hintergrund, dass ja kein ostdeutscher Verein aus der DDR-Oberliga es dauerhaft geschafft hat, in der Bundesliga zu bestehen. Es gab ein paar Beispiele, die das eine Zeit lang geschafft haben, da kommen wir später noch zu. Aber dauerhaft hat es ja keiner geschafft. Und ich will aber erstmal anfangen mit einem kleinen Quiz. Hatte ich dir ja schon angekündigt. Ich bin mal gespannt, ob du auf die richtige Spur gekommen bist.
Soll ich schon erstmal raten, was für ein Quiz kommt, oder?
Ja, rate erstmal, was für ein Quiz kommt.
Ich vermute, es geht genau um das, was ich vorhin schon gesagt habe, um verrückte, kuriose Namen von Fußballclubs in der DDR.
Nein, geht's nicht. Mann. Gut, da bist du auf dem falschen Dampfer, weil wenn du auf dem richtigen wärst, wär's relativ einfach. Ich habe mir mal
Ja, das ist ja, klar, so dass ich, wenn ich auf dem richtigen Dampfer wäre, dass es dann einfach ist, weil dann wüsste ich ja.
Richtig. Nee, ich habe mir einfach mal so ganz profan 9 Fragen rausgesucht, die relativ eng mit der DDR-Oberliga verbunden sind, so wer ist Rekordmeister und sowas.
Ja.
Wollen wir mal gucken. Fangen wir mal ganz einfach an. Wer ist denn der Erste in der ewigen Tabelle der DDR-Oberliga?
Ich schätze Magdeburg.
Nein.
Oder Dynamo.
Ja, du hast immer 2 Versuche, ist beides falsch. Du hattest vorhin schon erwähnt, der Club, für den Perry Bräutigam am längsten gespielt hat. Carl Zeiss Jena.
Carl Zeiss Jena. Oh, okay.
Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Die haben 35 Jahre in der DDR-Oberliga gespielt und haben eine Bilanz von 442 Siegen, 213 Unentschieden und 200
Mal gewinnen.
Richtig. Zweiter ist BFC und dritter dann Dynamo Dresden.
Ah, der BFC ist auch zwei, okay.
Ja. Ja, wer war denn der erste Meister der DDR-Oberliga?
Ich sag nochmal, Magdeburg oder BFC?
Nee, ist beides falsch. Es war in der Saison 1949, 1950. Und jetzt kommen wir zum ersten schönen Namen. Die ZSG Horch Zwickau.
Horch kommt von Audi dann, oder was?
Ja, oder von der Stasi, ne? Horch und guck. Ich weiß es nicht genau.
Der erste Stasi-Club. Okay, ja, habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gehört.
Ich auch nicht.
Ist es der Vorgängerverein vom FSV Zwickau?
Ja, genau sozusagen. Also wir kommen später noch dazu, dass Vereine zigmal umbenannt wurden und auch die Struktur. Das ist immer so ein bisschen schwer nachzuvollziehen, weil dann auch mehrere Vereine in einer Stadt fusioniert sind und so. Aber es ist einer der Vorgängervereine, ja.
SSV, wo spielen die jetzt gerade wieder? Dritte Liga?
In der dritten Liga, ja. So, das könntest du tatsächlich wissen. Wer war denn der letzte Meister der DDR-Oberliga in der Saison 1990-91?
Das könnte ich tatsächlich wissen. Aber ich weiß es nicht. Ich würde jetzt mal stark Richtung Dresden oder Rostock gehen.
Ja, Hansa Rostock. Und ja, Dresden
war noch
Zweiter.
Die einzigen, oder waren es nicht die einzigen, die dann in die Bundesliga durften und irgendwie so?
Und Dresden, die ersten beiden
Dresden,
sind quasi in die Bundesliga aufgestiegen. Das waren die beiden, die dann sich für die Bundesliga qualifiziert haben.
Dresden mit Matze Sammer.
Nee, da war der Sammer schon weg.
Ah, stimmt, der ist ja vor der Wende.
Aber mit unter anderem Sven Kmetsch, Heiko Scholz und Uwe Rösler.
Oh, okay. Star-Truppe gewesen.
Ja, also, ich meine Heiko Scholz, heute Trainer bei Lok.
Ja.
Ist schon. So, wer war denn der Rekordmeister der DDR-Oberliga?
War das Magdeburg oder Dresden?
Beides falsch, war der BFC mit 10 Meistertiteln.
War der BFC nicht der Stasi-Club?
Genau, das war der Stasi-Club und die sind doch dann so in den 80ern, glaube ich, sogar 10-mal am Stück Meister geworden, weil doch dann so auch massiv geschoben wurde für die. Weil der Mielke von der Stasi gesagt hat, das ist mein Lieblingsclub, der muss jetzt immer Meister werden. Okay. Wer hat denn die meisten Spiele in der DDR-Oberliga absolviert?
Da muss ich vorher fragen, kenne ich den überhaupt?
Den Nachfolgeverein auf jeden Fall. Aber ich glaube,
Es geht nicht um einen Spieler, sondern um einen Verein.
Nee, Verein. Spieler kommt gleich noch, den kennst du garantiert nicht.
Es ist Wismut Aue.
Richtig. Wismut Aue.
Ah! Bam! Habe ich nicht mal zu einem Versuch gebraucht.
Nee.
Wismut Aue.
Ja. 1019 Spiele in 38 Jahren Liga-Zugehörigkeit.
Krass.
Ja.
Also auch so ein unscheinbarer Club, der aber die ganze Zeit dabei war.
Genau, ähnlich wie halt der zweiten Liga, ne?
Der Willi Landgraf der DDR-Bundesliga, DDR-Oberliga.
Genau, und wie jetzt auch in der zweiten Liga halt, die sind ja auch relativ häufig dabei. Wenn man ja unten, aber steigen dann direkt auf, aber hat man auch nicht so auf dem Schirm, ne?
Ja, sind halt irgendwie immer da, so, aber.
Ja.
Auch.
Gut, der Rekordspieler der DDR-Oberliga, da wäre ich sehr, sehr verwundert, wenn du das wüsstest.
Klaus Sammer.
Nein, Eberhard Vogel.
Habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört.
Nee, ich auch nicht. 440 Spiele für Jena und Karl-Marx-Stadt.
Ah, das ist, warte, Chemnitz.
Genau, Chemnitz. Ja, den Rekordtorschützen, den hat man vielleicht schon mal gehört, aber
okay, dann weiß nicht, ob du nicht der Streich sein.
Doch, richtig, Joachim Streich.
Sehr gut.
229 Tore für Rostock und Magdeburg.
Boah, aber nicht schlecht, ja.
Ja, ich habe jetzt noch zwei Pokalfragen mit aufgenommen, aber einfach nur, weil ich den Namen vom DDR-Pokal, also der beste Pokalname der Welt, den hätten wir übernehmen sollen. Also wer ist denn Rekordpokalsieger im Freier Deutscher Gewerkschaftsbund-Pokal, abgekürzt FDGB-Pokal? Finde ich sensationell.
Freier Deutscher Gewerkschaftsbund-Pokal.
Ja.
Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie sich die Männer und Frauen auf der Straße dann das so unterhalten haben. Ja, gehst du da im Stadion zum Freier Deutscher Gewerkschaftsbund-Pokal Halbfinale? Ja.
Ja, also richtig sensationell. Das ist quasi der DGB der DDR gewesen.
Ja.
Also die Dachorganisation der Gewerkschaften finde ich also absolut sensationell, dass die da quasi Sponsor waren.
Ja, und wer hat denn gewonnen? Wahrscheinlich. Jetzt muss doch mal Magdeburg sein.
Ja, einer von zwei. Also es sind zwei mit jeweils 7 Titeln. Du hattest beides schon mehrfach gesagt. Also Magdeburg und Dynamo haben beide. Also ausgemachte Pokalmannschaften, kann man sagen.
Ja, war schon immer so.
Ja, ist heute auch noch so. Also wir hatten ja jetzt gerade Magdeburg und da hat der Sky-Kommentator auch auf die ausgeprägte Pokaltradition in Magdeburg hingewiesen.
Ja, ich muss dich kurz schimpfen, beziehungsweise gerade eben habe ich dein Handy vibrieren hören und es war 19:09, hast du diese scheiß Push-Nachricht von BVB-App bekommen?
Ja.
Okay. Du bist so, ich hasse dich so dafür. Okay, jetzt können wir weitermachen.
Ja, wir kommen jetzt zur letzten Frage. Da bin ich mal gespannt. Also das könntest du wissen. Wer hat den einzigen Titel für einen DDR-Club in einem Europapokal geholt?
Das müsste... Oh. Ha. Also es war nicht der Landesmeister, es war der, ich glaube, der Europapokal, der Pokalsieger. Kann das sein?
Richtig. Im gleichen Jahr, vielleicht hilft dir, haben die Bayern den Europapokal der Landesmeister gewonnen, glaube ich.
Also 74, 75 oder 76?
73, glaube, 74.
War das nicht auch Magdeburg?
Richtig, ja, war auch Magdeburg. In Rotterdam mit 2-0 gegen Mailand, AC.
Also auch hier eine Pokalmannschaft.
Ja, absolut. Und ausgerechnet Jürgen Sparwasser hat getroffen, der ja dann bei der WM 74 auch das Siegtor gegen die BRD gemacht hat. Ja, kleiner Funfact noch, Jupp Heynckes war mit 8 Toren Torschützenkönig im Wettbewerb für Gladbach.
Ah. Boah. Ein Wetter. Der Sparwasser.
Ja. Sparwasser, klar. Deutschlandschreck. Also du hast dich erstaunlich gut geschlagen, fand ich.
Ärgert mich ein bisschen. Es war auf jeden Fall nicht peinlich und ich bin deutlich besser als beim Kultspielerraten.
Richtig. So sollte man jetzt immer machen, so ein Quiz.
Wie viel hatte ich jetzt richtig? Von 9 Fragen waren es? Ich glaube 3 oder 4?
Also du hattest Hansa Rostock als letzter Meister. Du hattest Wismut Aue mit meisten Spielen. Du hattest Joachim Streich als Rekordtorschütze.
Und zweimal Magdeburg.
Genau, und zweimal Magdeburg, ja.
So. 5 von 9, mein Freund. Mehr als die Hälfte. Habe ich jetzt ausgerechnet.
Chapon.
Chapon, wie der Franzose sagt.
Genau, ich würde jetzt mal mit ein paar Fakten anfangen, dass man so ein bisschen weiß, wie die Liga halbwegs funktioniert hat. Und dann danach zur übergeleiteten Frage kommen. Also ja, wie gesagt, gegründet im Sommer 49. In den beiden Jahren, also 48, 49, haben auch schon vorher sogenannte Ostzonenmeisterschaften stattgefunden. Die wurden aber noch im K.O.-System gespielt.
Wenn man heute Ostzonenmeisterschaften sagen würde, dann wäre das, glaube ich, politisch sehr unkorrekt.
Ja, aber ich muss ja sozusagen dabei bleiben.
Ja, ja klar, also du bleibst
in der Terminologie. Ja, die beiden Meister, die in der im K.O.-System ausgespielt wurden, hast du vermutlich nicht auf dem Schirm.
Nee.
Der SG Planitz war 1948 und der ZSG Union Halle 1949. Mhm.
Nee, mir jetzt, da klingelt nichts.
Ja. Die Meisterschaft ist mit 14 Mannschaften gestartet. Man muss dazu sagen, die Ostberliner Mannschaften sind erst zur Saison 1950-51 dazugekommen. Die haben vorher in der Gesamtberliner Liga halt auch gegen die Westberliner Vereine gespielt, weil es ja da politisch gesehen noch diesen Sonderstatus für Berlin gab. Deswegen durften die nicht gleich mit in die Liga aufgenommen werden. Und das hat sich so zusammengesetzt, das waren jeweils die Meister und Vizemeister der fünf Ostländer. Sachsen hat einen dritten Startplatz bekommen, weil man gesagt hat, in Sachsen gibt es besonders viele spielstarke Mannschaften. Und es waren die drei besten Mannschaften des Freier Deutscher Gewerkschaftsbund-Pokals aus dem Jahre 1949.
Wurde da Platz 3 ausgespielt, oder?
Ja, genau, die haben Platz 3 ausgespielt. Und das ist die erste Kuriosität. Da hat sich nämlich die ZSG Horch Zwickau im Spiel um Platz 3 durchgesetzt gegen Jena, aber erst im zweiten Wiederholungsspiel. Und ausgerechnet sind sie dann gleich in der ersten Saison Meister geworden.
Okay. Also war das quasi der Schub.
Das war der Schub. Ich lese dir einfach mal ein paar Gründungsmitglieder vor. Ein paar besonders, wie ich finde, schöne. Der Vizemeister aus Brandenburg hat teilgenommen. Die BSG Franz Mehring Marga. Also Marga ist offensichtlich der Stadtname.
Okay. Habe ich auch nicht.
Nee, ich auch nicht. Der Meister aus Sachsen-Anhalt, die SG Freiimfelde Halle.
Freiimfelde?
Ja, in einem Wort.
Okay.
Dann die BSG Waggonbau Dessau als Freier Deutscher Gewerkschaftsbund Pokalsieger.
Waggonbau. Okay.
Und natürlich der zweite aus Mecklenburg, die BSG Vorwärts Schwerin.
Ja, wer kennt sie nicht?
Wer kennt sie nicht?
Ist da jetzt auch nichts mehr, oder? Da ist ja eher Fußball nichts mehr.
Nee, ist eher Essig.
Volleyball.
Also man muss sagen, als die Berliner Mannschaften dazugekommen sind, wurde die Liga dann kurzzeitig auf 19 Vereine aufgebläht. Aber über die meisten Jahre ist es halt bei den 14 Teams geblieben, mit denen gespielt wurde. Und es war dann so, dass der Meister logischerweise am Europapokal der Landesmeister teilgenommen hat. Die Plätze 2 bis 4 haben am UEFA-Pokal teilgenommen und der Pokalsieger logischerweise am Europapokal der Pokalsieger. Und wenn der Pokalsieger unter den ersten 4 war, ist logischerweise der 5. dann in den UEFA-Pokal nachgerückt. Und Platz 13 und 14 sind in die DDR-Liga abgestiegen. Also es gab auch ein Auf- und Abstiegssystem.
Also dieses DDR-Oberliga war die erste Liga und die DDR-Liga war die zweite Liga.
War die zweite Liga. Und jetzt, ich habe mir, also nicht wirklich, ich habe vieles gelesen und habe jetzt so ein paar Sachen mal rausgesucht. Die Liste ist aber nicht vollständig, was so die DDR-Oberliga so von dem westdeutschen System halt unterschieden hat. Also die Liga und auch der Dachverband und alles war natürlich stark politisch geprägt. Da haben viele SED-Funktionäre waren da in Amt und Würde. Und dadurch war es zum Beispiel so, dass teilweise Abstiege verhindert wurden oder Vereine in ganz andere Städte verpflanzt wurden. Zum Beispiel war der VfB Pankow. Ja, genau, da haben dann die SED-Bezirksleitungen haben gesagt, ja gut, wir wollen jetzt aber auch einen Verein In Rostock war das zum Beispiel der Fall. In Mecklenburg haben, der hochspielt, weil die Mecklenburger Gründungsmitglieder haben sich nicht lange in der Liga gehalten. Und so wurde zum Beispiel die BSG Empor Lauter aus Sachsen, glaube ich, nach Rostock versetzt. Dort fusioniert, ja, und dann 1965 in Hansa Rostock umbenannt. Oder Vorwärts Leipzig wurde nach Berlin versetzt.
Und wurde Tasmania?
Nee, auch Vorwärts Berlin. Ah. Ist geblieben. Vorwärts war sozusagen, waren die Armeevereine.
Ah.
Und, okay. Und Dynamo ja die Polizei.
Ah, das wusste ich tatsächlich nicht. Also Vorwärts war, was war?
Vorwärts war die Armee? War die Armeevereinigung. Genau, da gab es dann in verschiedenen Städten.
Polizei.
Genau. Da gab es ja zum Beispiel Dynamo Dresden und Dynamo Berlin, also BFC. Ja. Das waren die sozusagen die größten Polizeivereine. Und jetzt hier in dem Fall Vorwärts Berlin, die sind später nach Frankfurt-Oder versetzt worden, war dann Vorwärts Frankfurt-Oder. Das waren die, Vorwärts war so diese oberste Armeevereinigung, unter deren Dach dann verschiedene Vereine gespielt haben. Und zum Beispiel VfB Pankow aus Berlin war in einer Saison der einzige Berliner Verein noch in der ersten Liga. Die sind abgestiegen und dann wurde einfach gesagt, nee, die dürfen nicht absteigen, weil wir in Berlin einen Erstligist brauchen.
Ja, das ist ja also sportlich natürlich alles einwandfrei. Kann man denn sagen, ich meine, du hast dich jetzt da eingehend damit beschäftigt, wie viele der, wie viele Jahre waren es? 40? Ungefähr 40? Oder ziemlich genau 40? Nee, 50.
Nee, 50 waren es.
Nee,
40. 40. 40. Ja.
So, haben wir das auch ausgerechnet. wie viel der 40 Jahre liefen denn ungefähr sauber ab? Also.
Ja, das ist halt relativ schwer zu sagen, weil,
ist ja immer so ein Klischee, dass es da in der DDR Oberliga, oder nicht nur Oberliga, sondern generell da einfach viel rumgepanscht wurde. Und wenn man das jetzt so hört, ja, verstärkt sich
der Eindruck, halt, aber. Das ist relativ schwer zu sagen, weil, gerade so in der Frühphase, ich würde sagen bis Mitte der 70er, sind halt da auch Informationen eher wenig nach außen gedrungen. Mhm. Also was man weiß, ist, dass nicht jeder von den 10 Titeln für den BFC auf legalem Wege zustande gekommen ist. Der Beweis dafür, da wird immer angeführt, der Schandelfmeter von Leipzig. tatsächlich so betitelt. Da hat der Schiri Wolfgang Stumpf beim Spiel Lok gegen den BFC in der Nachspielzeit einen sehr, sehr fragwürdigen Elfmeter für den BFC gegeben. Es stand 1-0 für Lok durch Olaf Marschall. Und wer sonst, klar. Und dann hat der BFC halt durch den Elvers 1-1 gemacht in der Nachspielzeit. Und am Ende haben Lok 2 Punkte gefehlt auf dem BFC. BFC ist Meister geworden, Lok Zweiter. Wenn es halt diesen Elfmeter nicht gegeben hätte und Lok das Spiel gewonnen hätte, wäre der BFC nicht Meister geworden.
War es am letzten Spieltag?
Das war im März. Aber wenn halt am Schluss 2 Punkte halt fehlen.
Aber
dann
ist ja noch genug passiert. Ja, gut, aber ja, weiß ich jetzt nicht.
Ja, aber so Entscheidungen eben gerade für den BFC werden immer als Ausdruck dafür genommen, dass es bei vielen Meisterschaften oder bei ein paar Meisterschaften nicht so mit rechten Dingen zugegangen ist. Gerade BFC auch als Stasi-Club, das haben wir ja vorhin schon gesagt, da wurde wohl auch auf die eine oder andere Weise Druck ausgeübt. Was noch anders ist als in Westdeutschland, es gab in dem Sinne kein Transfersystem, sondern die Spieler in den Bezirken wurden immer zum vermeintlich besten Verein delegiert. Sprich, in Leipzig wurden die Guten zu Lok, in Dresden zu Dynamo, in Berlin dann später zum BFC. Und da wurde auch das ein oder andere Mal Druck ausgeübt. Ein Beispiel dafür, der hat sich zwar geweigert, weil er sich's leisten konnte, war aber der ehemalige Nationaltorwart Jürgen Kreu. Der hat in Zwickau gespielt, bei Sachsenring Zwickau natürlich. Und da kam in der Kabine ein Stasi-Mitarbeiter zu ihm und hat gesagt, du hast jetzt irgendwie 15 Minuten Zeit zu entscheiden, ob du nach Leipzig oder nach Magdeburg wechseln willst. Und dann hat er gesagt, ja, nee, ich fühle mich mit meiner Familie in Zwickau schon wohl. Und dann haben die gesagt, ah, ich würde mir das halt aber schon überlegen. Da hat er halt auch Angst. Das hat er hinterher in seinen Stasi-Akten nachgelesen. Der wurde dann auch verstärkt überwacht. Aber er konnte sich's eben leisten, weil er Nationaltorwart war. Hat er ein gewisses Standing gehabt. Andere Spieler konnten sich das eben nicht leisten und wurden dann gegen ihren Willen eben halt transferiert.
Aber war das dann tatsächlich so, dass, also ich meine, so wie du es jetzt beschreibst, das ist ja eigentlich dann im Osten oder in der DDR war das ja dann so eine Art, also die Meisterschaft war ja so eine Art Bezirksmeisterschaft am Ende, wo jede Region oder jedes Bundesland hat ihre stärkste Mannschaft geschickt und die halt total aufgemotzt, so mit dem Besten, ja, genau, aus der so, Region.
So ähnlich kann man sich das vorstellen. Ich meine, in Sachsen zum Beispiel hatte man natürlich Dresden und Leipzig, teilweise ja sogar zwei Leipziger Vereine noch mit Chemie Leipzig. Da wurde das natürlich ein bisschen aufgeteilt, aber in aller Regel war es so, dass die Bezirksleitung von der SED gesagt haben, wir brauchen natürlich ein Aushängeschild hier im Bezirk und da schicken wir natürlich die besten Leute hin. In Leipzig ist das in einer Saison gründlich schiefgegangen, da wurden auch die besten Spieler zu Lok geschickt und der sogenannte Rest von Leipzig, also Chemie Leipzig, ist dann Meister geworden.
Oh, das ist natürlich ein Märchen.
Das gilt als die größte Sensation im DDR-Fußball. Das wurde natürlich auch so ein bisschen dadurch bedingt, dass diese Organisation von den Vereinen relativ häufig geändert wurde. Also am Anfang, das hat man ja eben bei so ein paar Namen auch schon gehört, haben da die Betriebssportgemeinschaften eine Rolle gespielt. Da stand halt einfach ein Betrieb dann immer hinter den Mannschaften, die sozusagen den Spielbetrieb organisiert haben. Also eben bei Chemie Leipzig war es halt eben chemische Unternehmen, bei Lokomotive Leipzig war es halt eben die DDR-Reichsbahn. Dann wurde das später geändert. Die Waggonbauer. Dann wurde das später geändert.
Haben die dann eigentlich Fanfreundschaften? Also, dass die Waggonbauer, was war's?
Dessau?
Waggonbauer Dessau, hatten die Fanfreundschaften mit Lok Leipzig?
Ich glaube eher, da gab's Beef zwischen den Waggonbauern und den Lokomotivfahrern.
Also wer die Vorherrschaft auf den Schienen hat.
Wer ist das wahre Eisenbahnerteam?
Ja.
Dann wurden die aus den Betriebssportgemeinschaften rausgelöst und in Sportclubs umbenannt und zum Schluss wurden eben eigenständige, ja, Fußballclubs gegründet, zum Beispiel eben Hansa Rostock, weil man gemerkt hat, dass das international halt nicht so konkurrenzfähig ist. Dieses Gemauschel hin und her.
Ja, es ist ja das eine zu sagen, wir machen so eine Art All-Star-Team von dem Bundesland und versuchen damit in der DDR-Meisterschaft mitzuspielen. Aber es ist ja dann nochmal was anderes, wenn diese, ich sage jetzt mal, Regionalauswahl in irgendwelchen europäischen Wettbewerben mitspielt. Das ist natürlich auch
schwieriger. Das hat man ja auch dadurch gesehen, dass zum Beispiel DDR-Mannschaften bei Olympia, also in anderen Sportarten, relativ viel Goldmedaillen geholt haben und es beim Mannschaftssport eben schwerer war zu fördern. Dadurch, wir hatten ja eben, dass nur eine Mannschaft mal einen Europapokal gewonnen hat. Da hat das System halt nicht funktioniert, wenn du so eine ganze Mannschaft in einem Mannschaftssport halt pushen musst irgendwie. Und es wurden dann auch so Experimente gemacht, um die Freundschaft mit Russland zu dokumentieren, dass eben nach dem Kalenderjahr gespielt wird. Das hat man später aber wieder abgeschafft. Also man sieht auf jeden Fall, dass da Politik die übergeordnete Rolle gespielt hat. Und ja, mit dem Transfer-Team, wir haben uns ja immer gefragt, jetzt kommen wir endlich zum Wunder von der Grotenburg. Da hat sich ja in der ersten Halbzeit der Torwart von Dynamo, war ja glaube ich auch Nationaltorwart zu der Zeit, verletzt.
Vielleicht musst du nochmal kurz das Wunder von der Grotenburg in, wenn es geht, 5 bis 10 Sätzen beschreiben für alle, die es nicht kennen und uns gerade zuhören.
Ja genau, das war auch ein Europapokalspiel. Bayer Oerding gegen Dynamo Dresden war in den 80ern. Und da hat Krefeld das Hinspiel in Dresden, glaube ich, 3-0 oder 3-1 verloren. Und im Rückspiel eben mit einem, was war es dann, 7-4 oder 7-3? 7-3, glaube ich.
Das Hinspiel war 1-3.
Ja. und dann mit dem 7-3 eben noch das Weiterkommen geschafft. Riesensensation, unter anderem mit den Gebrüdern Funkel bei Bayer Oerding.
Wolfgang.
Genau, Friedhelm und Wolfgang. Ja, und da hat sich in der ersten Halbzeit der Dresdner Torwart verletzt. Und es gibt da eine ganz schöne Doku drüber, da sieht man dann auch Ex-Spieler von Dresden, die dann gesagt haben, oh Gott, jetzt wird der Rammer eingewechselt, also der Ersatztorwart, jetzt haben wir überhaupt keine Chance mehr, alle Gegentore, die wir noch bekommen haben, sind auf Jens Ramme gegangen, der konnte gar nichts machen, man muss dazu sagen, zwei oder drei der Tore waren halt Elfmeter für Bayer Oerding.
Drei, glaube ich, ja.
Und da sieht man eben, dass man halt dann einen richtig guten Torwart da nach Dresden delegiert hat und halt einen, den man mehr oder weniger gesagt hat, hoffentlich spielt der nie für uns, weil mit dem können wir keinen Blumentopf gewinnen.
Ja, und aber da hätten wir einfach zwei gute Torhüter hin delegieren können.
Ja, der zweite ist ja wahrscheinlich nach Leipzig delegiert worden. Der zweite vernünftige Torwart, den man im Bezirk hatte.
Ich muss übrigens nochmal korrigieren, damit wir hier auch historisch keine Unwahrheiten verbreiten. Das Hinspiel hat Dresden mit 2-0 gewonnen.
Ja, 2-0, ja.
In Dresden. Und beim Rückspiel stand es dann zur Halbzeit 3-1 für Dresden in Oerdingen. Und genau, deshalb musste Oerdingen aufgrund der Auswärtstorregel einige Tore schießen. Und das Spiel endete dann tatsächlich 7-3 für Oerdingen, das Rückspiel. Und damit waren sie dann im Halbfinale.
Ja, und da sieht man halt schon, dass das System ja irgendwie schon krankt, wenn man im Prinzip denkt, wenn der Ersatztorwart eingewechselt wird, haben wir hier überhaupt keine Chance mehr.
Ja, und der arme Jens Ramme, der danach nie wieder ein Spiel für Dynamo Dresden bestritten hat, ohne jede Chance auf einen Einsatz.
Ohne jede Chance auf einen Einsatz.
Man kann tatsächlich sagen, dass er hat schon seinen Teil dazu beigetragen, aber wenn du zur Halbzeit 3-1 führst und am Ende 7-3 verlierst in 45 Minuten, dann kann es nicht nur der Torwart sein.
Nee, garantiert nicht. Und das Schönste ist ja, wie gesagt, die Aussage von ein paar Ex-Spielern hinterher, oh Gott, jetzt wurde der Rammer eingewechselt.
Das, da war mir schon klar, dass es nichts wird.
Ja. Ja, dann würde ich jetzt mal, wie gesagt, die Liste kann man noch ewig weiter fortführen, mal so zu dem Überpunkt kommen und mit dir ein bisschen diskutieren. Hat denn im Fußball keine Wiedervereinigung stattgefunden? Ich habe mir das als Frage ausgedacht oder genommen, weil man ja heute so ein bisschen sagt, es ist so die Renaissance des DDR-Fußballs. In der dritten Liga spielen ja relativ viele DDR-Vereine in der zweiten Liga jetzt mit Union, die ja um Aufstieg mitspielen und mit Dresden, die letztes Jahr lange oben dabei waren, ob das so ein bisschen darauf hindeutet, dass jetzt so die große Renaissance kommt. Man muss dazu sagen, von den ersten 15 Mannschaften in der ewigen Tabelle der DDR-Oberliga spielen 13 mittlerweile wieder in den Ligen 2 bis 4, aber halt eben keiner in der Bundesliga. Und jetzt die Frage, woran könnte das denn liegen?
Also erstmal, ich glaube nicht, dass jetzt die Renaissance des Ostfußballs kommt, mit Ausnahme von Energie Cottbus, die unter der Leitung des phänomenalen Laptop-Trainers Pele Wollitz in der Regionalliga Ost sensationell Nordost und mit riesigem Vorsprung anführt und im Prinzip den Aufstieg schon so gut wie eingetütet haben. Mit Ausnahme von Energie Cottbus sehe ich das nicht. Nein, ich sehe keine Renaissance vom Ostfußball, weil, beziehungsweise der Ostvereine, weil ich tue mir so sehr schwer damit, mir vorzustellen, dass es jetzt, sage ich mal, 2-3 Vereine aus Ostdeutschland in den nächsten 10 Jahren schaffen sollen, dauerhaft sich in der Bundesliga zu etablieren. Das sehe ich einfach nicht. Zum einen, weil ich sie teilweise für zu schwach, also spielerisch zu schwach halte. Zum anderen, weil es zu viel Konkurrenz gibt, die halt auch hinwollen. Und also, ja, siehst du eine Mannschaft aus dem Osten, die sich in den nächsten 5 Jahren in der Bundesliga etablieren kann?
Also den einzigen, den ich das zutrauen würde, wäre Union Berlin.
Den traue ich es halt nicht zu.
Ja, das wären die einzigen, denen ich das zutrauen würde. Ob es jetzt, sagen wir mal, so 5, 6 Jahre dann oder 10 Jahre am Stück Bundesliga spielen, weiß ich nicht, aber zumindest die so stark sind, in der zweiten Liga immer um Aufstieg mitzuspielen und das dann halt auch mal zu packen, um dann vielleicht 2, 3 Jahre da zu spielen und dann zu gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber das sind tatsächlich die einzigen. Also ich halte Dresden zum Beispiel für noch zu schwach, auch finanziell zu schwach. Die müssen jetzt erstmal auch diese Saison ja gerade gucken, dass sie die Klasse halten in der zweiten Liga. Und wenn eventuell Magdeburg im Sommer hochgeht, aus der dritten Liga in die zweiten Liga, werden die auch erstmal drum zu kämpfen haben, die zweite Liga zu halten.
Also ich glaube einfach, dass die Fluktuation da gerade in dem Segment zu groß ist. Also nimm mal, also was so gut wie alle Clubs aus dem Osten gemeinsam haben, würde ich jetzt mal behaupten, ist, dass die finanziell jetzt nicht auf Rosen gebettet sind. Und auch wenige wirklich finanziell gesund sind. Also die sagen, wo die sie jetzt keine Sorgen machen müssen, keine Schulden zu machen oder die jetzt nicht jeden Cent dreimal umdrehen müssen. Ist ja bei Union ja eigentlich auch so, dass die immer knabbern müssen. Und wenn man jetzt sieht, dass in der Bundesliga Vereine wie Mainz, die absolut vernünftig, seriös und gut wirtschaften, die sind jetzt wie lange in der Bundesliga? Knapp 10 Jahre, 10 Jahre, ich weiß es nicht.
Ja, 10, 12 würde ich mal tippen.
Ja, und spielen trotzdem so gut wie jedes Jahr irgendwie, also gefühlt wird es jedes Jahr jetzt gerade schlechter, aber die sind nie sicher da drin. Und allein aus der Tatsache heraus kann ich mir das nicht vorstellen, dass es einem Club aus dem Osten anders gehen soll. Die halt sowieso in den letzten 10, 15 Jahren die meisten Vereine da, sag ich mal, eher so eine wellige Tendenz hatten, ja, mal sehr gut, dann mal wieder zwei Ligen direkt abgestiegen, dann mal hier wieder pleite, dann mal wieder hochgegangen, kurzer Hype und wieder abgestürzt. Also das ist alles ein bisschen zu unruhig bei den meisten Vereinen, würde ich mal sagen. Also ja, Union ist da vielleicht tatsächlich noch die Ausnahme, ja.
Grundsätzlich gebe ich dir recht, aber bei zwei Vereinen würde ich da vehement widersprechen. Das eine ist Union. Die sind mittlerweile, glaube ich, sogar schuldenfrei. Passen ja jetzt auch ihr Stadion von der Kapazität her an. Auch an Bundesliga-Niveau. Und konnten sich ja jetzt im Sommer leisten, auch so Leute wie den Polter als, ja, sagen wir, Starspieler von denen zu halten oder zu holen. Der war, glaube ich, nur ausgeliehen letzte Saison. Dann haben die aus der zweiten englischen Liga zurückgeholt und fest verpflichtet. Also von dem her sage ich, denen traue ich das zu. Und Dresden ist, glaube ich, seit dieser Saison auch schuldenfrei. Also haben auch angefangen, solide zu wirtschaften.
Ja klar, aber also wie gesagt, die ganze Schuldengeschichte oder die finanzielle Geschichte, die ist halt einfach nur ein Aspekt. Und wo ich jetzt gesagt habe, das haben die meisten Ostclubs gemeinsam, diese finanziellen Schwierigkeiten. Gleichzeitig ist es ja so, dass wenn du die Ostvereine in der zweiten Liga anguckst, das sind jetzt Dresden, Aue und Union.
Ja.
Da kannst du dir ja dann auch wiederum nur maximal bei Union vorstellen, dass die hochgehen. Wo ich dir recht gebe, ich kann mir auch vorstellen, dass die in den nächsten 3, 4 Jahren da mal hochgehen, aber ich würde sehr viel Geld wetten, dass die es nicht schaffen, länger als 2 Saisons da drin zu bleiben. Und selbst das wäre schon ein richtig großer Erfolg. Schuldenfrei
Ja,
hin oder her, also.
die Wette bin ich überlegt zu halten.
Dafür müssen sie erstmal
Und
hochkommen.
richtig, dann machen wir das live hier im Podcast. Mach mal einen Wetteinsatz aus.
Ja, also da müssen sie in den nächsten 3 Jahre erstmal hochkommen. Das heißt, müssen wir erstens den Podcast noch ganz schön lange machen und dann nochmal 2 Saisons, auf jeden Fall nochmal 2 Saisons.
Na gut, dann haben wir ja jetzt ein Ziel.
Ja, okay.
Ja, ich würde mal nochmal so, ja, aufbringen. Warum hat es denn eigentlich nach der Wende nicht geklappt, dass ich zumindest, ich meine, Rostock hat es ja ein paar Jahre geschafft, Cottbus dann auch, aber keiner, der sich so wirklich so richtig fest etabliert hat. Die beiden sind ja dann auch tief gefallen
Also ich könnte mir
danach.
vorstellen, dass es relativ pragmatische oder einfache Gründe hat. Zum
ja, ich habe mal vier mögliche Gründe aufgeschrieben. Kannst du ja was zu sagen?
Ja, gerne.
Also ist ja so, um mal so anzufangen, wir hatten ja vorhin schon, also in der nach der letzten DDR-Oberligasaison haben sich dann Rostock und Dresden mit für die Bundesliga qualifiziert. Dresden hatten wir ja schon, unter anderem mit Sven Kmetsch und Heiko Scholz. Und Rostock mit, wusste ich auch nicht, Olaf Bodden.
Oh, okay.
Michael Spieß und Mike Werner.
Klar, Mike Werner.
Und die Frisur. Und da ist dann in der ersten Bundesliga-Saison Rostock ist gleich wieder abgestiegen und Dresden hat die Klasse gehalten. Und für die zweite Liga haben sich Erfurt, Halle, Chemnitz, Jena, Lok Leipzig und Stahl Brandenburg qualifiziert. Und da sind auch gleich wieder Erfurt, Halle und Stahl Brandenburg abgestiegen.
Erfurt, Halle, Fußballkrawalle.
Leipzig, Erfurt, Halle, Fußballkrawalle.
Ja.
Und ich habe mal so als Gründe vier Stück aufgeschrieben. Sag mal, kannst du ja was zu sagen. Also das Erste, das habe ich vorhin schon angedeutet, ist, dass die halt einfach keine Kenntnisse hatten, wie so ein Transfersystem funktioniert. Es sind ja relativ viele von den Topstars aus der DDR-Oberliga relativ schnell, zum Teil vor der Wende, zum Teil danach, aber in den Westen gewechselt.
Andi Thom.
Ja, Andi Thom, Ulf Kirsten, Thomas Doll.
Sammer.
Olaf Marschall. Das Zweite, das spielt so ein bisschen mit da rein, ist, die hatten dann halt auch die Unterstützung durch die Betriebe, beziehungsweise durch die Polizei und die Armee natürlich nicht mehr. Und hatten halt auch meiner Ansicht nach vielleicht Probleme, sich in diesem marktwirtschaftlichen Umfeld einzuleben. Das, was wir eben so ein bisschen angedeutet haben, schon Dresden ist ja dann zum Beispiel zwangsabgestiegen Mitte der 90er, weil sie pleite waren. Das Problem hatten ja viele dann. Kommt auch zum nächsten Punkt, dass viele sich irgendwelchen halbseitigen Geschäftsmännern anvertraut haben, die irgendwie mit Unsummen, in Anführungsstrichen, da schnell sportlichen Erfolg wollten und dann eben baden gegangen sind.
Dresden zum
Beispiel. Und was? Dresden, ja, Leipzig, also Lok Leipzig, Chemie Leipzig, oder beziehungsweise ja Sachsen-Leipzig dann. Und was ja immer noch so ein bisschen eine Rolle spielt, ist so die Probleme mit Fangewalt und rechten Tendenzen. Also bei Lok Leipzig zum Beispiel, wir sind Lokisten, Mörder und Faschisten als gängiger Fußballgesang. Und der Höhepunkt der Fangewalt Anfang der 90er war ja der Tod von Mike Polley, einem Fan vom BFC, der in Leipzig durch Schüsse der Polizei halt getötet wurde. Und dass das halt vielleicht auch so ein bisschen abgeschreckt hat, dann da vernünftig zu investieren. Also manche Sponsoren abgeschreckt hat.
Ja, also klingt alles auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich hätte jetzt auch als erste Gründe wären für mich auch einmal die ganze marktwirtschaftliche Geschichte. Das ist einfach, schätze ich mal, schon eine Umstellung war, einfach sich in diesem neuen System, und jetzt meine ich nicht nur Marktwirtschaft, sondern in dieser neuen Fußballwelt sich zu bewegen, im operativen Geschäft, weil ja, es ist einmal komplett anders war, weil es nicht gekannt wurde und weil du natürlich auch da reinkommst als Neuling, sage ich mal. Du kommst in ein System, das gewachsene Strukturen hat, das in ein System, das Mitglieder hat, die da teilweise schon seit Jahrzehnten drin sich bewegen. Und da tust du dir, glaube ich, einfach schwer als Neuling, da dich überhaupt zurechtzufinden. Und das Zweite, hätte ich noch gesagt, das ist eigentlich ein ziemlich banaler Grund, aber ich glaube, dass durch die Öffnung haben sich vielleicht auch die Letzten, die irgendwie aus dem Osten weg wollten, getraut, da auch wirklich wegzuziehen. Und dann sind die gegangen, also Spieler. Und ich glaube schon, dass sich einfach die Vereine im Osten schwer getan haben, gute Spieler auch zu holen, weil die halt gesagt haben, also weil denen einfach die Gegend zu unattraktiv war. Also ich kann mir schon vorstellen, dass dann, wenn du gehst als, keine Ahnung, Lok Leipzig, gehst du zu einem Spieler hin, der ein guter Zweitliga- oder schlechter Erstligaspieler ist und sagst, hey, wie sieht's aus, kommst nicht zu uns? Wir können dir nicht ganz so viel Geld geben, aber hast Bock, wir haben eine coole Mannschaft. Und dann sagt er vielleicht, okay, ich habe ihr zahlt mir weniger Geld, ich finde es bei euch nicht schön, warum soll ich dann kommen? Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Grund war. Das ist jetzt sehr Klischee-Denken, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sowas eine Rolle gespielt hat.
Ja, und vor allem auch, dass man ja plötzlich...
Blühende Landschaften.
Blühende Landschaften. Dass man ja plötzlich auch Konkurrenz hatte um Spieler, was man ja vorher so nicht kannte. Ne? Vorher hat einfach irgendwer gesagt, ja gut, du gehst jetzt halt nach Magdeburg und spielst da. Und jetzt musste man halt auf einmal, sag mal, um Spieler mitbieten und wie du halt eben gesagt hast, auch irgendwie halt eine Perspektive zeigen.
Klar, ich meine, für die Spieler im Westen war es natürlich im Prinzip schon so, dass es mehr Auswahlmöglichkeiten gab, aber nur weil es mehr Auswahl gibt, du kannst die größere Auswahl auch als Druckmittel für andere Vereine benutzen. Dass du dann zu Duisburg sagst, Leipzig und Dresden wollen mich, legt mal noch 5.000 im Monat drauf. Aber ja, wie gesagt, also ich glaube, dass es auch relativ banale Gründe gehabt hat. Und diese Geschichte, dass du in gewachsene und erwachsene Business-Strukturen da reinkommst, ist, glaube ich, schon schwierig.
Ja, und vor allem halt Erfahrung. Auch. Ja, und wenn du dann auch, sag mal, zu dieser vermeintlichen Unattraktivität halt auch noch dazu kommt, dass permanent im Stadion und vorm Stadion sich geprügelt wird und die Fans auf der Tribüne irgendwelchen rechten Lieder singen, dann trägt das da natürlich auch nicht zu bei. Ne? Dann sagst du dir natürlich ja, klar, auch, als westdeutscher Spieler sagst du, oh, gehe ich jetzt mal lieber nicht dahin.
Klar, also das, ich denke, dass da viele Dinge damit reinspielen. Also und dann vielleicht auch was noch viel banaleres, dass man im Westen vielleicht auch einfach Schiss hatte, dahin zu gehen. Einfach weil man nicht wusste, was einen da erwartet, so generell. Weil ich glaube, die wenigsten Westler waren zur DDR-Zeit mal drüben und ich kann mir schon vorstellen, dass da einfach Angst da war.
Ja.
Also so nach dem Motto, was soll ich da? Was kommt da?
Ja. Ja. Also war es quasi auch schwer möglich, sich zu etablieren, nach der Wiedervereinigung als Ostverein. Ja.
Denke ich schon, dass es. Also sagen wir es mal andersrum, ich glaube nicht, dass es daran lag, dass die im Osten schlechte Fußballer waren.
Nee, das sieht man ja bei den Einzelspielern, auch bei vielen halt, die dann in der Bundesliga und auch international Stars geworden sind. Ne? Kann man den Sammer ja nur exemplarisch nennen, was der alles gewonnen hat dann.
Michael Ballack.
Hinterher noch. Michael Ballack, ja.
Carsten
also das
Janker.
Ausbildung, das Ausmerk. Der natürlich, ganz klar. Das Ausbildungssystem kann ja so schlecht nicht gewesen sein, sag ich mal.
Ja, es ist immer die Frage, was dann tatsächlich da dahinter gesteckt hat, sprich, wie das zustande kam. Ich sag, also was so mit dass Kinder so gedrillt wurden und so, das ist ja in sozialistischen Regierungen oftmals der Fall.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt das Doping-Thema aufmachst, dann verlasse ich das Studio.
Ne? Ist okay, Mehmet, mach ich nicht. kann's bleiben. Nein, also ich, das klar, da war dann schon die Frage, wie nachhaltig das dann nachher wird. Aber ja, wir sprechen heute nicht über Doping. Wäre, glaube ich, auch nochmal eine ganz eigene Sendung.
Ganz eigene Geschichte, ja. Ja. Ich glaube, dann hätten wir soweit relativ
war gut. War doch eigentlich ein schöner Crashkurs in Sachen DDR-Fußball. Also vielleicht zum Ende nochmal. Ich glaube, wir haben da keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Und wenn wir...
Nee, auf gar keinen Fall.
Wenn wir aufgrund von seidenem Halbwissen irgendwelche Fakten falsch wiedergegeben haben oder die Gefühle von Zuschauern, die dem Ostfußball sehr zugetan sind, verletzt haben, tut uns das leid. Das wollten wir in keiner Weise.
Aber nein, zumal wir auch große Fans vom Ostfußball sind.
Das kann man tatsächlich ohne Häme und ohne Ironie sagen.
Nee, ich habe da auch noch zwei aktuelle Hinweise, falls jetzt der ein oder andere, der sich vorher noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat, Lust bekommen hat. Am Mittwoch ist in Sachsen Feiertag und da ist als Knallerspiel im, ich weiß nicht, MDR, auf jeden Fall im MDR-Livestream, Lok Leipzig gegen Chemie Leipzig, das große Leipziger Derby. 14:05 Uhr ist Anpfiff. Und nächsten Samstag sicherlich im MDR-Fernsehen das große sachsen-anhaltinische Derby Magdeburg gegen Halle in der dritten Liga. Auch 14 Uhr Anpfiff.
Da werden sicherlich viele Schlachtenbummler auch ins Stadion pilgern.
Absolut. Gehe ich von aus, nach Leipzig in das Bruno-Plache-Stadion.
Ja. Ja, und auch zu empfehlen, was wir auch dieses Jahr, glaube ich, hier getan haben, mal reingeschaut ins Sachsen-Pokalfinale.
Absolut.
Zwischen dem Chemnitzer SC, FC und...
FC. Lok Leipzig.
Ja. War es Lok Leipzig? Ja.
War Lok Leipzig, ja. Leider schon raus, beide. Also es wird einen neuen Titelträger geben.
Oh.
Ist jetzt das Halbfinale. Und es sind dabei, Chemie Leipzig ist noch dabei, auf jeden Fall. Haben Zwickau in einem warmen Pokalfight im Viertelfinale geschlagen.
Niedergerungen.
Niedergerungen, auf heimischem Grund. Im
Bruno Plache?
Nee, die spielen im Alfred-Kunze-Sportpark.
Ah, und das Ernst-Abbe-Sportfeld ist in Jena, oder?
Richtig, das ist in Jena. Also es ist kein Drittligist mehr dabei im Sachsenpokal.
Oh, jetzt ein Underdog. Also
ja. Und Lok Leipzig als Höchstplatzierter in der Regionalliga Nordost ist auch raus.
Und was ist mit Cottbus? Durften die gar nicht mitspielen? Doch.
Die spielen natürlich im Brandenburg-Pokal.
Richtig. Okay, bevor es jetzt ganz peinlich wird, hören wir lieber auf.
Ja, noch zwei relativ aktuelle Geschichten. Also das Bremen hat ganz aktuell 4-0 gewonnen gegen Hannover. Ui.
Okay, das habe ich nicht verfolgt, aber krass.
Und ich habe eine Meldung auf mein Handy bekommen, das könntest du vielleicht nochmal via Google verifizieren. Stöger hat wohl in Köln hingeschmissen.
Ja, ich glaube, das brauche ich nicht verifizieren, weil wenn dieser Podcast rauskommt, wird es schon verifiziert sein. Also bei uns habt ihr es zuerst gehört. Peter Stöger. Peter Stöger, wohl nicht mehr Trainer von Köln. Ja, wobei das wohl auch, ja, war absehbar, oder? Würde ich mal. Also ich habe es gestern tatsächlich nach dem Schlusspfiff gedacht. Das dürfte es dann gewesen sein. Nach dem Experiment erst in statt der üblichen Mechanismen, diesmal zuerst den Manager und dann den Trainer zu feuern, glaube ich, dass es das gewesen sein dürfte.
Ja, also Dirk Lottner wartet sicherlich auf den Anruf.
Ja. Köln ist nicht dabei beim Traditionsturnier. Oder?
Nee. Nee. Die beiden Berliner.
Nee, ich meine, weil sonst hätte Lotte vielleicht auch nicht kommen können, wenn er jetzt übernimmt. Paddy Helmes ist ja auch nicht mehr Helmes. Trainer von Köln 2, Köln Amateure. Hat ja auch hingeschmissen. Oh, der hätte natürlich dann Zeit fürs Traditionsmasters, aber Köln ist ja nicht dabei. Vielleicht ist er in irgendeinem anderen. Kruse hat einen Helm gemacht.
Ja, Leverkusen ist auch nicht dabei, ne? Das wäre der zweite, wo Helmes angreifen könnte.
Wobei, da hat er natürlich keinen Platz, weil da spielt vorne Martin Driller.
Und Markus Feinbier.
Ja, wird gut, aber bis dahin haben wir hoffentlich noch eine Ausgabe. Da können wir dann nochmal die aktuelle, vielleicht können wir da das aktuelle Line-Up durchgehen, wenn es da schon feststeht.
Ja, also müsste ja, eine haben wir ja noch im Dezember.
Ja, aber ich weiß ja nicht, ob da schon die endgültigen Mannschaftskader bekannt sind.
Ja, wenn wir so vom Turnus bleiben, ich könnte mir schon vorstellen, dass die vor Weihnachten zumindest also so gut es geht, die rausbringen, um natürlich den vor Weihnachten den Verkauf nochmal anzukurbeln. Ja.
Also ihr werdet auf jeden Fall bei uns auf dem Laufenden gehalten, was das Traditionsmasters angeht. Und ja, vielleicht gibt's auch den einen oder anderen Happen von vor Ort. Aber da sind wir doch in der Findungsphase. Schauen. Müssen uns Geld spenden, dass wir da mit Funk und Fernsehen antanzen können. Nun ja, ich muss jetzt was essen. Ich hab Hunger, Jonas.
Ja, ich auch.
Dann wünsch dir einen gesegneten Abend.
Gleichfalls.
Und ja, wir hören uns.
Wir hören uns.
Ja, Glück auf. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.